Nee, da mache ich die Begrüßung.
Ja.
Wir haben unsere Themen.
Ja.
Wie, das haben wir jetzt gesagt? Fangen wir an.
Schon wieder dieses Sommertheater,
Ja,
weil mich
doch,
die
das
Dani letzte
Sommertheater,
Woche
mach doch.
einfach so ganz dreist unterbrochen hat.
Ja, stimmt. Wie gesagt, also nicht stimmt, aber über Sommertheater sprechen wir und ja,
Mit dem
dann.
gebrochenen Fluch.
Meinen gebrochenen Fluch, ja. Und es
Ja.
ist ja nicht mal mehr Sommer, aber okay. Ja,
Es geht
dann
schon noch. Es ist
lege ich
halt die
auch los, oder?
Herbstspielzeit. Ja,
Das wäre
sicher.
schön.
Sind wir
Ja,
ganz
dann.
bereit? Mal tief durchatmen.
Ich hole mir noch was Wasser.
Super, das fällt dir jetzt ein. Gerade wo wir schon durchgeatmet
Ja,
haben.
Moment. Hast du auch noch? Nee, du hast noch Wasser, gell?
Ja, ich habe noch.
Ja.
Wunderbar, okay.
So.
So, jetzt aber nochmal tief
Ja.
durchatmen.
Bier am Feierabend. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu
Wir
Bier
am
am Feierabend.
Feierabend. Mensch, jetzt war ich auch mal wieder dabei, wie es hier so schön melodiös losgeht.
Ja, ganz melodiös. Wir sind heute nur zu zweit.
Schön.
Ja,
Wer ist denn da?
wir sind bei Simone und wer ist da? Ja, du bist da.
Ja, bei Simone ist die Simone da, gell?
Es wäre lustig, wenn du nicht da wärst. Aber so jemand. Ja, und
Irgendwie
der Flo ist
schon.
da.
Ja, schön. Hallo Flo.
Flo ist auch da und
Was hast du uns denn mitgebracht, Flo?
oh, ich habe einen großartigen Rotwein mitgebracht und zwar einen Gran Reserva aus Spanien. Ein gutes Tröpfchen, ein gutes Produkt.
Ja, der
Das,
blaue Zweigel,
ja, der
das
blaue
ist jetzt
Zweigelt
irgendwie,
ist
ist der
nicht
immer noch
mehr.
aus, oder?
Ja, ich muss doch mal zu den großen Supermärkten und da mal nach blauem Zweigelt suchen. Ich weiß gar nicht,
Nee,
wo
wir
jetzt.
brauchen jetzt hier so einen Winzer unseres Vertrauens aus der
Ja.
Region.
Ja, das ist aus der Region. Gibt es denn hier bei uns in der Region Rotwein?
Ja, der muss mal eben suchen.
Wir
Das
könnten
ist jetzt
auf
die große Kunst.
Weißwein umsatteln und den dann aus Franken oder so nehmen. Dann sind wir zumindest hier im
Ja,
bayerischen Gefilden.
mag ich ehrlich gesagt eh ein bisschen lieber. Weil das ist
Echt?
meistens lieblicher. Ich mag es ja nicht so herb.
Ah, schade.
Ja.
Ich mag es eigentlich nur herb.
Ach
Weil alles,
so.
was lieblich ist,
Mei, wie
mag ich nicht
kommen
so
wir denn
gern.
da zusammen?
Ja, da müssen
Sollten
wir
wir
uns mal.
vielleicht einen roten und einen weißen haben? Das ist doch auch so von der
Ja, das kann man
Farbkomposition.
machen. Dann müssen wir, wenn wir da beide austrinken zu zweit, dann wird es morgen schon übel.
Das stimmt.
Ja,
Machen wir dann
Mensch.
lieber zu viert. Apropos Wein, Gott sei Dank, weil den gab es ja am Wochenende nicht. Da
Nicht.
hast du dich ja dann gleich beschwert. Das war also ungefähr der zweite Satz, nachdem wir uns gesehen haben.
Ja, denn ich habe es endlich zum Sommertheater geschafft. Der Fluch ist gebrochen. Ich habe Simone und ihr Theaterensemble in der Villa Moor besucht. Und 2,5 Stunden feinste Theaterunterhaltung genossen und es war großartig.
Das freut mich.
Ich
Endlich hat
habe.
es der Letzte auch geschafft. Deswegen müssen wir es leider nochmal aufrollen.
Ja,
Kurz, das Thema aber nur kurz.
es ist unfassbar gut. Es gibt ja, ihr habt ja noch ein bisschen Zeit. Also wenn dieser Podcast rauskommt, haben wir noch einen Termin.
Ja.
Und dann gibt es aber noch einen, ja doch, einen Termin dann noch, oder?
Ja, oder zwei.
Ja, aber
Mal
der eine
sehen.
ist ja nicht in München oder nicht in der Nähe.
Das stimmt. Aber quasi, wenn sie am Freitag vor der Vorstellung rauskommt, die Folge, dann haben wir quasi noch
Das
Freitag und
stimmt,
Samstag.
ja, stimmt. Aber
Aber
kann man
dann.
das auch irgendwo kaufen? Kann man auch eine DVD eines Mitschnitts sich erwerben?
Wohl leider nicht mehr. Also es wird zwar gefilmt und es soll dann, glaube ich, so trailermäßig was draus werden, aber es wurde nur früher wirklich, wurden CDs, DVDs und Live-Mitschnitte oder whatever verkauft, aber das ist, hat sich wohl leider nicht gelohnt.
Ja, das kann ich mir aber schon vorstellen, weil also ich glaube immer Theater generell oder sowas, was ihr macht, ist schon was, was man auch erleben muss. Also
Ja, vor allem
ich,
so draußen ist schon ein anderes Erlebnis,
ja,
als
ich
das dann
war, ich,
anzugucken.
ja, ich war jetzt ja in der Villa Moor, das war dann schon auch drin, aber ich saß ganz vorne in der ersten Reihe, weil Simone dankenswerterweise Plätze reserviert hatte. Und ich weiß auch nicht, ob ich mir sowas nochmal so, ich meine, es ist schon ein langes Stück und es sind schon gute 2 Stunden, 2,5 Stunden, glaube ich sogar. Ob ich mir das nochmal irgendwie zu Hause an einem verregneten Novemberabend nochmal anschauen würde, weiß ich jetzt auch nicht. Also, oder so im
Glaube, ich würde es
Winter.
auch nicht machen.
Also Mitschnitt ist nochmal eine Sache, weil da sieht man die Leute auch spielen, aber nur Audio, das ist schon schwierig.
Nee, das, ja.
Also, ich
Wobei ja
meine.
so Hörbücher und so, aber das ist ja, da wird ja nichts dazwischen erzählt so. Also du siehst ja nicht, das wird ja nicht erzählt so, wir sind jetzt in der
Ja,
im Haus der Frau von Erbsenstein oder so.
genau.
Von dem her, das fehlt halt. Es ist
Es
dann nur
gibt keinen
Dialog und deswegen.
Erzähler. Es gibt natürlich so eine Figur in dem Stück, die auch so ein bisschen so erzählt, was gleich passieren wird oder was gerade so ist. Das hat mich schon auch an sowas erinnert, aber das
ja,
ist nicht
manches
genug.
ist aber wirklich so,
Ja.
ich plaudere jetzt aus dem Nähkästchen, ist so dazu geschrieben worden, weil ich ja zwei Rollen spielen darf und man manchmal Umzugspausen erschaffen
Ach
musste.
so.
Zum Beispiel vor dieser Näherinnen, das wissen zwar die Leute jetzt nicht, aber vor dieser Nähstube eine Szene, wo er dann erzählt, dass wir eben jetzt in diesem Haus der Näherinnen sind. Das wurde dazu
Ja, aber
geschrieben.
das ist ja auch gut. Das ist ja auch künstlerische Freiheit und das darf man ja, glaube ich, auch, weil Nestroy ist ja schon lange tot.
Ja.
Da
Auch die
darf man das ja
Lieder
auch da ein bisschen verändern und.
sind von der Frau Dissmann selbst erschaffen worden.
Ach so, die sind gar. Ja,
Nee,
also
das
das
sind
ist.
keine Originallieder.
Ach so. Okay.
Genau, also es wurde auch wohl sprachlich etwas modifiziert, weil man manche Sachen wohl auch nicht so gut verstanden hätte und so, aber.
Ja, aber es ist ein sehr anspruchsvolles Stück und es ist ein sehr schönes Stück und es
Hat Kindheitserinnerungen geweckt, wa?
Ja, es hat Kindheitserinnerungen. Ich habe der Protagonist, oder sage ich mal, ihr seid alle Protagonisten, aber der Hauptcharakter dieses Stücks hat mit mir tatsächlich Abitur gemacht. Ich war sehr beseelt, weil wir haben uns, glaube ich, 10 Jahre nicht gesehen und ich habe ihn dann spielen sehen und habe mir gedacht, das ist doch Christoph, das muss er doch sein. Und dann in der Pause haben wir einen kurzen Smalltalk geführt und uns kurz unterhalten. Es ist ja, man alleine, wie er sich bewegt hat und so, das hat mich schon sehr an die Schulzeit erinnert. Und das sind 15 Jahre, die wir mittlerweile Abitur gemacht haben. Natürlich eine lange Zeit, aber
irgendwas bleibt dann doch.
Irgendwas bleibt dann doch. Und das ist ein wunderbares Stück und ihr habt es super gut gemacht. Aber es lebt schon auch ein bisschen von dem Spiel, was man halt sehen muss. Also es gibt eine Szene, jetzt können wir ja alle aus dem Nähkästchen plaudern, weil wir es jetzt alle gesehen haben und keiner mehr irgendwie
Ja, jeder, der
spoilert.
Halt den Podcast hört und es nicht gesehen hat, der ist wirklich jetzt selber
der hat
schuld.
Pech.
Weil jetzt haben wir es oft genug besprochen und oft genug Termine angekündigt und
genau,
ja,
es gibt so eine Szene, wo sie dann fangen und blinde Kuh spielen und das muss man halt sehen. Das kommt auditiv gar nicht rüber.
Das stimmt.
Also
man
das,
da nicht
das
so
ist halt, das ist halt Theater und im Theater musst du viel sehen, was
es lebt zwar auch viel von der Sprache,
wird, ja.
weil viel Wortwitz und so dabei ist, aber ja, es
aber
kommt
es
halt trotzdem
ist schon so,
zu sehen auch.
Dass Leute ja angespielt werden. Von anderen, also von dir zum Beispiel, wird jemand angespielt und der reagiert ja auch auf eine gewisse Art und Weise durch Mimik, Gestik und das kannst du ja im Hörspiel oder im Hörbuch oder im auditiv Dargebrachten gar nicht mehr irgendwie zeigen. Deswegen muss man das
Stimmt.
gesehen haben. Also
damit schließen wir das Thema
damit schließen
jetzt
wir das Thema ab und
ab.
Freuen uns auf nächstes Jahr.
Ja, ich
ob,
mich auch.
Ob
mal schauen, wer
ob
das
Simone
spielt.
Ob Simone da noch dabei ist, wissen wir nicht. Das ist noch so in der
Schau,
Schwebe,
Mann.
Aber
ja, ich muss ja... studiere ja jetzt dann wieder, Flo. Und da habe ich das
ja,
Musical
stimmt.
und da ist alles so auf einmal.
Und es ist ja, man hat
Muss
ja auch noch
gucken.
Ein bisschen, man hat ja auch noch ein bisschen Privatleben.
Durchaus.
Was nicht nur aus
Glaubt
Theater.
Glaubt zwar nicht jeder, kennt nicht jeder dieses Gefühl,
ja,
aber.
Was nicht nur aus Theater, Musical und
Musical.
Arbeit, Musical und Arbeit, Musical und Arbeit besteht. Deswegen gibt es auch immer noch
Wie
ein Privatleben.
Englisch sagt.
Dem Musiki.
Dem Manu stellst die Haare auf.
Genau. Und deswegen schauen wir mal, wie es nächstes Jahr ist. Aber es war sehr schön und ihr habt es echt sehr, sehr gut gemacht. Und es ist ein sehr anspruchsvolles Stück.
Der Fluch ist gebrochen.
Der
ist
Fluch ist gebrochen. Schauen wir mal, was es nächstes Jahr gibt.
Genau.
Genau. Simone
Bestimmt
spielt noch.
Bestimmt wieder klassische Komödie. So viel steht noch fest.
Bin gespannt. Simone spielt jetzt noch vier Termine und dann
genau.
sei es mal rum.
Ja,
das,
für dieses Jahr.
Erholung.
Nächstes
gut.
Jahr nochmal viermal. Ich ja wieder alles aus meinem Köpfchen klauen,
ja, die ganze,
was da an Erinnerungen ja. an den Text hängen bleibt. Mal sehen.
Ja.
Naja, gut.
Ja, dann sprechen wir noch, weil es jeder macht, ganz kurz über das Oktoberfest.
Ja.
Läuft.
Die fünfte, ja, oder? Bei uns
ja,
fünfte Jahreszeit.
Hat angefangen,
In Köln
läuft.
Ist der Karneval.
Schrecklich wie immer. Also ich habe schon erzählt, ich bin zum Sommertheater gefahren, hat schon einer aus der U-Bahn gekotzt. Ging am Samstag letzte Woche schon gut los.
Es ging ja auch noch mit Fußball los bei uns. Also
stimmt,
war
auch noch.
München
also
es war
Full House überall. Alles ist gesteckt voll. Ich habe wieder so Späße gesehen wie, was habe ich gesehen? Einzelzimmer im Hotel in der Nähe vom Hauptbahnhof. Also so die wenigen Einzelzimmer, die es noch gibt. Wahrscheinlich gibt es die gar nicht mehr wirklich so krass. Aber die verticken sie halt doch. Also ich habe gesehen 289 Euro pro Nacht. Aber das ist ja halt kein 5-Sterne-Hotel, das ist halt so eine 3-Sterne-Hotel, Ibis-Hotel-Butze oder wie sie nicht alle heißen, Motel One und so. Also die verkaufen da wirklich ihre Einzelzimmer pro Nacht für knapp 300 Euro, das ist schon
Wahnsinn.
Und das ist schon eine Ansage. Es ist jedes Jahr ein Geschäft, es wird immer ein größeres Geschäft.
Wow, und was ich wieder für Outfits gesehen habe, also jedem anständigen Bayern stellst da auch die Haare auf.
Ja, gehen
das
wieder alle.
Das sind wirklich Dirndls, Glitzer und so kurz und...
Ja.
Mit kniescht, also ganz komisch wieder.
Es ist wieder abenteuerlich, aber auch das geht rum.
Eine Kollegin war auch schon, die hat erzählt, dass sie die Eingänge wohl ein bisschen blöd gemacht haben, dass sich da so staut, weil es nur irgendwie so ein enger, aber langer Gang ist und quasi der Einlass, wo sie dann so pseudomäßig wie immer kontrollieren und man da wohl schon ein bisschen steht. Ich war noch nicht, ich werde aber auf jeden Fall mit der Arbeit nächste Woche gehen. Vielleicht auch zweimal quasi mit zwei verschiedenen Arbeiten.
Ja, ein bisschen nett zusammengehen, das ist immer schon cool. Also ich bin ein großer Freund vom Biergarten. Ich bin ein großer Freund vom Mittag mal rausgehen, aber ich bin auch kein großer Freund mehr von diesen Zelten. Also ich habe das noch nie so sonderlich geliebt und dann aber mal so eine Zeit lang schon ein bisschen, aber mittlerweile ist es fast rum. Also. Und ich habe auch wieder, es ist interessant, wie jetzt auch so die letzten Jahre, auch schon wieder so seit 2-3 Jahren hat diese Terrorangst ja wirklich ein bisschen abgenommen. Es war am Anfang war ja ganz schlimm und so, oh krass, Terror, alle haben Panik, aber jetzt hat da irgendwie, also sie kontrollieren ja, also sehr stark, weiß ich jetzt nicht, aber sie kontrollieren, es gibt überall diese Poller und du darfst halt nicht mehr mit Rucksäcken raus. Also das ist schon gut natürlich und schafft natürlich schon Sicherheit, aber so diese Angst ist ja eigentlich auch gar nicht mehr vorhanden, schon so seit ein paar Jahren.
Also ja, bis halt wieder das nächste,
was passiert, dann haben alle wieder Angst. Aber aktuell ist es ja schon sehr entspannt und sie tun ja auch viel. Und was wirklich gut sein soll, was ich selber glaube ich noch, habe ich noch gar nicht gemacht, ist ja immer die Eudewiesen, wo die ganzen besoffenen Australier, Neuseeländer, Amerikaner und aus welchen Ländern sie alle kommen mögen, die sind da ja nicht, sondern die gehen immer in die großen Zelte und auf der Eudewiesen gibt es dieses gemütliche, bayerische, entspannte, kostet 3 Euro. Man kann da Eintritt. Spaß haben, genau, kostet 3 Euro Eintritt, aber das ist halt wesentlich
entspannter. Ich glaube, da muss ich auch mal hin.
Ja, die Eudewiesen ist super und da gibt es halt ein großes Zelt und das ist gemütlicher und das ist auch für Familien besser und so, da ist man abseits von diesen lauten und die lauten und aufgebrachten Touristenhorden, die kann man da ein bisschen entgehen, genau.
Ah ja, aber wir stehen es auch dieses Jahr wieder durch, wie jedes Jahr.
Ja.
Dann.
Wie immer. Und
wenn es geht, weiträumig umfahren.
Ab 7. Oktober ist dann die Stadt wieder normal. Alle Gastronomen und Hotelbetreiber und sonstige Menschen sind ultra reich.
Genau, freut mich für und die.
Die können sich freuen und wir sind alle ein bisschen genervt, aber auch das geht ja wieder vorbei. Und für München ist es schon immer ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Deswegen, ja, apropos Wirtschaftsfaktor. Mensch, was für ein Übergang.
Krass, was kommt jetzt?
Wir haben gesagt, wir sprechen ein bisschen über Homeoffice auf der einen Seite und auf der anderen Seite Büroarbeit, also physische Anwesenheit. Und Homeoffice.
Genau.
Bist du der Homeoffice-Typ?
Mein Aufhänger, genau, weil ich habe jetzt, ich hatte jetzt Homeoffice beantragt und habe es am Donnerstag auch das erste Mal wirklich aktiv gelebt. Und ungefähr zeitgleich kam ein Zeitungsartikel raus, der gesagt, wie gefährlich Homeoffice ist. Und es stimmt natürlich, aber ich habe es jetzt, muss ich sagen, das erste Mal sehr genossen. Habe mich auch den ganzen Tag nicht angezogen.
So richtig klassisch auf der Couch mit
Trainingsanzug. Genau, und habe meine E-Mails bearbeitet natürlich ganz normal, aber halt zwischendurch, wie man es halt auch mal, warum nicht, wenn gerade Zeit ist, schmeißt man halt mal eine Wäsche an oder weiß ich nicht, aber man ist ja trotzdem erreichbar und erledigt natürlich seine Arbeiten auch. Man muss ja immer vergleichen. In der Arbeit quatscht man auch mal zwischendurch mit Kollegen oder weiß ich nicht, geht hier Wasser holen oder macht sich da einen Kaffee, ist ja auch ganz normal. Ich habe es auf jeden Fall genossen, ich fand es sehr angenehm, einfach auch die Ruhe zu haben und dann konzentriert zu arbeiten, aber es war natürlich jetzt auch erstmal noch gewöhnungsbedürftig, so das erste Mal und immer noch ein bisschen, oh, funktioniert die Technik auch, ist ja auch nicht immer gesagt, ich hatte es zwar einmal vorher ausprobiert, damit ich dann eben nicht hier stehe und es klappt nichts, aber...
Aber warum ist es denn so gefährlich?
Oder warum sagte die Studie,
dass es gefährlich ist?
Genau, weil die Leute genau eben oft diese Vorschriften, die sie eigentlich schützen sollen als Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen, eben nicht einhalten. Weil eben einerseits der Vorteil eben, dass Privatleben und Berufsleben besser vereinbar sind, eben oft auch miteinander verwischen und Leute, die halt jetzt vielleicht nicht jetzt bei mir im öffentlichen Dienst, aber die halt auch in der freien Wirtschaft in Firmen arbeiten, einfach so unter Druck stehen, dass sie oft eben ihre Ruhezeiten nicht einhalten und trotzdem bis spät nachts arbeiten und es wird ja in dem Sinn nicht kontrolliert und weil sie halt auch vielleicht müssen oder weil sie weiterkommen wollen, durch diesen Druck einfach dann sich mehr verausgaben, länger arbeiten und dadurch auch von Burnout oder auch einfach, sei es Konzentrationsschwierigkeiten oder so einfach stressgeplagter sind.
Okay.
Und ja, ist auf jeden Fall die Gefahr. Also ich habe auch schon mal, wo ich freitags frei habe, kurz am Freitag mit dem Gedanken gespielt, soll ich meinen PC anwerfen und mal gucken, was für E-Mails, was jetzt, ob jetzt irgendwas Dringendes reingekommen ist. Ich hatte dann in Anführungsstrichen Gott sei Dank doch keine Zeit. Habe es nicht geschafft, einfach zeitlich, weil ich andere Sachen zu tun hatte und dann zum Theater musste, habe ich es nicht geschafft, ihn anzuschalten, aber mei, ich würde es nicht ausschließen, dass ich es nicht doch mal mache, einfach, aber...
Ja, da muss man immer aufpassen.
Aber es ist ja, es kommt ja eigentlich schon, aber es kommt ja eigentlich, oder es käme jetzt bei mir nicht aus einem Druck heraus, so, ich muss, weil ich habe so viel, ich komme sonst nicht klar, sondern einfach halt irgendwo vielleicht aus Neugier oder auch so, weil ich bin jetzt entspannt, ich habe jetzt Zeit, dann habe ich vielleicht einfach auch Lust, kurz zu arbeiten, was ja eigentlich auch was Positives ist.
Sein kann, ja.
Dass du halt nicht gezwungen bist, sondern halt einfach auch ein bisschen so aus der Lust heraus. Der Artikel sagt halt auch, dass es ja auch helfen würde, wenn man halt wirklich auch diese Kernzeitregelungen aufweichen würde, sodass man halt einfach auch mal nachmittags nicht erreichbar sein kann und dafür dann aber abends arbeitet. Aber es ist natürlich halt auch schwierig, weil du oft halt von anderen abhängig bist, von deren Zuarbeit, von deren Infos, wenn du die dann nie erreichst, weil die halt andere Kernzeiten haben, weil die halt nachmittags mal beim Yoga sind und du aber nachmittags halt am Ackern bist. Naja.
Ja, es ist schwierig. Ich finde das Bedenkliche an diesen ganzen Homeoffice-Geschichten, für mich zumindest, dass halt also das, die Arbeit drängt halt so in dein Privates. Du bist halt praktisch in deiner Wohnung und hast Arbeit. Und damit komme ich nicht so gut klar. Also ich... Jetzt werden, wenn es irgendjemand hört und Leute hören, die mich kennen, die werden sagen, hey, du arbeitest doch auch sonst. Nee, die sagen dann, ja, du arbeitest doch auch sonst immer und schreibst mir eine Nachricht und schreibst mir eine WhatsApp oder rufst an. Ja, das stimmt. Aber so dieses, ich setze mich irgendwie bei mir hin und arbeite dann, da bin ich nicht so der Mensch dafür. Also ich brauche fast mein Büro und ich brauche fast so meinen Raum, wo ich sitze und wo ich dann weiß, hier arbeite ich. Aber hier schaue ich nicht Fernsehen und umgekehrt. Und da, wo ich Fernsehen schaue, da arbeite ich nicht. Und so, also das praktisch so, für mich muss das klar getrennt sein, irgendwie. Und deswegen komme ich mit diesen Homeoffice-Geschichten nicht wirklich klar. Ich habe auch, ich hatte jetzt auch meine Zeit lang, ich habe mir nicht mehr angewohnt, E-Mails aufs Handy zu kriegen. Das ist das allererste, was ich so wieder vor 2 Jahren abgeschafft habe. Das heißt, wenn ich jetzt aus der Arbeit rausgehe, was eh mal relativ spät ist, dann lese ich auch keine E-Mails mehr. Also ich sage dann auch Leuten, bei denen es dringend ist, sage ich, okay, wenn es gar nicht anders geht, ich lese keine E-Mails mehr, auch so gerade am Wochenende. Wenn es wirklich ist, ruft halt noch an oder schreibt es mir eine WhatsApp-Nachricht oder eine SMS. Wenn irgendwas ist, was am Montag akut ist, ich lese diese E-Mails nicht mehr. Und das, finde ich, ist für mich immer relativ wichtig, dass man so ein bisschen die Arbeit aus seinem privaten Umfeld raushält.
Aber da muss man halt einfach auch an sich selbst appellieren und seinen eigenen Selbstschutz und seine eigenen Prinzipien, dass man sagt, nee, ich habe halt jetzt auch Privatleben, was mir wichtig ist oder wichtiger als hier arbeiten, partout, nee. Ich meine, Freitag, da wurde mein Telefon in der Arbeit auch nicht wieder umgestellt auf Anrufbeantworter, sondern kamen auch 2 Anrufe rein, ja. Ich sehe aber halt gleich an der Vorwahl, okay, es ist halt die Arbeit, gehe ich halt nicht hin.
Ja.
Weil ich muss nicht heute und dann
klar.
Ist das halt auch okay, wenn ich dann nicht hingehe. Aber ich sehe halt schon auch den Vorteil, wenn vor allem für Familien mit Kindern auch, weil es sind die Kinder mal krank etc. Und du hast eh so viel Ferien zu überbrücken, kommst da oft einfach gar nicht klar, wenn du immer in die Arbeit musst.
Das stimmt.
Und da ist es auf jeden Fall hilfreich und auch für mich jetzt, zum Beispiel mit dem Theater, ich komme halt auf meine Stunden, weil ich musste um 3 wieder los, ich spare mir den Fahrtweg, das ist insgesamt dann 1 Stunde pro Tag. Und das merkst du halt. 1 Stunde mehr, die du halt eigentlich dann für andere Freizeit hast, eigentlich verwenden kannst und sonst aber in der stinkigen, bedrückenden U-Bahn verbringen müsstest. Also ja, wenn man es, glaube ich, richtig lebt, kann man dadurch wirklich viele Vorteile ziehen.
Das stimmt. Also du hast recht.
Gott, und dass du halt Familie privat auch nicht so in Stress kommst. Eben zum Beispiel mit, wann wasche ich Wäsche, die läuft. Ich bin so lange nicht zu Hause, ich will dann schlafen etc. Schmeißt du es halt mal an. Was dauert das? 5 Minuten?
Naja, klar.
Anschmeißen in Trockner oder ganz fix aufhängen. Und was dir dann wieder so viel eigentlich auch Stress rausnimmt aus deinem Alltagsleben an Sachen, die du irgendwie erledigen musst.
Ja, stimmt. Also gerade
für Familien. Oder du nutzt die Mittagspause oder du kochst dir was Gutes, wenn du keine Kantine hast. Dann hast du da irgendwie Zeit, was Gesundes zu kochen oder...
Sparst auch Wege, natürlich, klar. Generell, logisch.
Ja, also und glaube ich, kann schon viele Vorteile haben, aber man sollte halt so seinen Hirn anschalten und im gesunden Rahmen leben.
Ja,
und sich
unbedingt.
Da nicht ausnutzen lassen und von den Chefs knechten.
Ich kann zu Hause auch gar nicht so gut arbeiten. Also da ist immer ein Fernseher, na gut, ja, oder halt eine Ablenkungsmöglichkeit generell und dann ist da ein Kühlschrank und dann ist da ein Telefon und dann ist. Für mich ist das immer so ein bisschen so Ablenkung. Deswegen, aber es ist spannend. Also es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema und so. Es gibt halt Leute, die sind dafür besser gemacht und besser geeignet und manche Leute, bei denen passt es halt gar nicht. Und ich glaube, das ist schon so, wie du sagst, da muss man halt wirklich so für sich vernünftig abwägen. Ich bin eher der Bürotyp.
Also ich werde es für mich jetzt noch rausfinden. Ich habe es mal jetzt auf jeden Fall halt einmal gemacht und ich habe jetzt schon auch vor, das immer wieder zu machen.
Ja, klar. Wenn es auch angeboten wird.
Für mich, aber.
Und ja. Wenn man es auch machen kann, ist ja auch cool. Wenn man auch Arbeit von zu Hause erledigen kann, wo man jetzt keine physische Präsenz in einem Büro braucht.
Ja.
Ist doch gut. Also,
eben, wenn man sich die Termine so legen kann. Wichtig ist halt wirklich, dass man digitalisiert. Ich habe keine Papierakten hier, wirklich alles nur auf
dem PC. Ja, natürlich. Und so. Wenn du dann noch Akten irgendwie hättest, das ist ja auch teilweise aus datenschutzrechtlichen Gründen kannst du ja auch, oder auch aus firmeninternen Gründen, darfst du wahrscheinlich gar keine ausgedruckten Akten so mit nach Hause nehmen.
Genau.
Das ist ja auch, wenn es dann wegkommt. Dann,
ja, aber du musst dich halt einfach auch wirklich anders organisieren,
ja,
weil du nicht mal alles da hast. Und das ist vor allem bei uns einfach noch im Prozess. Also wir sind da ja noch nicht so fortgeschritten.
Also es ist ja auch gut, wenn Leute da so oder wenn Firmen auch so offen sind und sowas auch mit der Zeit anbieten und solche also Mitarbeitern die Möglichkeit geben, sowas auch zu tun. Also und wie gesagt,
ich glaube halt, es wird immer mehr in die Richtung gehen. Mal schauen, vielleicht kommt irgendwann der ganze große Zusammenbruch und man kommt zu dem Schluss, dass das doch alles ein Schmarrn ist, aber in der heutigen Zeit muss man da einfach ein bisschen mit der Zeit gehen und ein bisschen flexibler werden und
ja, also der Artikel, den du da zitiert hast, da der sagt halt, dass es nicht so gesund ist, aber gut. Ich weiß auch nicht, so mein Gefühl sagt mir, 2000 Leute wurden da gefragt.
Mhm.
Das ist gar nicht mal so viel eigentlich.
Finde auch nicht.
Also
das wirklich so repräsentativ also, ist.
Mein altes im Studium antrainiertes psychologisches Verständnis und auch ein bisschen Verständnis für Statistiken, Daten, Validität, wann Statistiken repräsentativ sind, sagt mir, dass es eigentlich zu wenig Leute sind. Also, das ist eine ganz gute Tendenz vielleicht, aber ist es wirklich ein repräsentatives Ergebnis? Ich weiß es nicht. Also, es kann ja natürlich sein, dass draußen 50.000 Leute aufheulen und sagen, nee, das passt schon, aber ich denke eigentlich für so eine große Sache und für so ein wichtiges Thema oder für so ein großes Thema mit Ja und Nein oder gesundheitsgefährdend und nicht gesundheitsgefährdend, dann zu arbeiten mit einer Stichprobe von 2000 Leuten ist ein bisschen wenig. Finde ich. Also es ist, schauen wir mal.
Aber ja, und auch so ist es. Kommt halt wirklich auf die Menschen an, wie die es handhaben. Du kannst es, glaube ich, nicht so pauschalisieren.
Nee, es geht ja darum, um Tendenzen zu finden und auch dann weiter irgendwie zu forschen können und sagen zu können, hey, wir verbessern das und wir brauchen noch jene und diese Anreize. Und gibt ja durchaus auch Firmen, die machen Homeoffice für ihre Mitarbeiter lukrativ und interessant. Und dann wäre man ja blöd, wenn man es kann, wenn man es nicht wahrnehmen würde. Und wenn es eine Win-Win-Situation für den Arbeitnehmer und den Arbeitgeber ist, dann ist es doch im Endeffekt egal, wo du arbeitest. Es gibt doch auch diese ganzen, also
eine kleine repräsentative Studie bei uns im Sachgebiet ist auf jeden Fall auch, dass die ältere Generation da schon einfach noch, ja.
Also du kannst ja heutzutage deinen Arbeitsplatz auch überall machen. Ich meine, es gibt ja die ganzen Shared Spaces, diese ganzen Open Spaces, wo du einfach dann sagst, das ist zwar mein Büro, aber ich habe das Büro jetzt für 2 Wochen und da stelle ich einfach nur einen Laptop rein und ich habe da Internet und ich habe eine Küche und eine Kaffeemaschine und in 2 Wochen arbeite ich wieder woanders. Also diese ganzen nicht mehr so starren und nicht mehr so festen Arbeitsmodelle gibt es ja eh schon. Und da ist Homeoffice vielleicht ein weiterer Baustein, der diese ganze Arbeitswelt dann vielleicht auch ein bisschen dynamischer und ein bisschen weniger festgefahren macht. Also kannst ja, wenn du jetzt irgendwie so die meiste Zeit mit deinem Laptop arbeitest, ist ja egal, wo du das machst. Du brauchst halt in der heutigen Zeit eigentlich immer nur Internet, eine Kaffeemaschine und eine Küche.
Kaffeemaschine.
Und einen Schreibtisch. Und einen Schreibtisch. Mehr braucht man ja was gar nicht. Also deswegen.
Genau.
Nee, da kann man schon
viel. Ja, man muss da generell umdenken. Also was auch interessant ist, finde ich, immer die Leute, die im Homeoffice sind, man hat irgendwie Hemmungen, die anzurufen. Weil man irgendwie immer meint, die sind nicht da, also haben sie frei oder so.
Ja, ja, ja.
Also ist ganz interessant, obwohl man ja mit den meisten Leuten auch nur über Telefon kommuniziert.
Ja.
Aber allein die Leute, die jetzt in deinem Team irgendwie arbeiten und da, sei es irgendwie die Chefs oder so, da ist halt normal, läuft man halt kurz rüber und anrufen tut man irgendwie eher selten. Ich weiß auch nicht, warum man da irgendwie so ein Denk.
Ja, ich glaube, es ist dann auch so, dass wenn die Leute nicht da sind, denkt man halt schon, sie sind nicht da. Und wenn sie zwar da sind, aber woanders sind, kann man das nicht so akzeptieren. Ich kann das absolut nachvollziehen. Und das ist auch, glaube ich, so eine Beobachtung, die ich auch gemacht habe. Dass man halt sagt, ja, man ruft die eher seltener an, weil man dann denkt, hey, der ist ja nicht hier und warum soll ich da jetzt anrufen? Aber die Leute wollen ja dann auch oder sagen ja auch, ruft mich an, weil ich bin im Homeoffice und ich bin ja auch natürlich erreichbar. Ja. Also deswegen.
Aber vielleicht ist halt auch, weil viele Sachen dann einfach auch warten können.
Eben. Bis zum nächsten Tag. Es kann mehr warten eigentlich, als man denkt. Man denkt immer, es muss alles dringend gemacht werden, aber es gibt so viele Sachen, die einfach auch mal ein
bisschen. Bei den Chefs ist eh oft so, man braucht dann vielleicht eine Unterschrift oder so und dann spricht man es halt vielleicht gleich erst dann wieder da an, wenn er wirklich physisch da ist. Aber es ist auf jeden Fall ganz interessant. Ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ja. Es gibt auf jeden Fall schon interessante Firmen, die da schon wesentlich weiter natürlich fortgeschritten sind und da wirklich schon so Open Spaces und ganz fancy Sachen haben. Bei Google zu Besuch, das war auch sehr interessant. Die haben da wirklich. Da ist wirklich das Ziel zum Beispiel, dass man da wirklich drin lebt.
Ja, ja, das ist krass. Dass
auch die Hobbys und alles da sind.
Warst du da in der Nähe beim Friedhof, da Alte Heide und so, bei diesem Google-Gebäude, bei uns jetzt hier in München lokalisiert? Weil das
Microsoft.
Bei Microsoft warst du?
Bei beiden war ich. Okay. Google war ich in Hamburg.
Stimmt. Microsoft ist da. Ja. Mhm.
Genau.
Das ist
ganz interessant.
Das ist wirklich Wahnsinn. Die haben auch einen unfassbaren Essbereich. Die haben, glaube ich, also du kannst wirklich von Pizza bis thailändisch und dann gibt's auch die klassische Currywurst, aber die haben alles. Das ist so, die haben wirklich so Food Courts, wo die wirklich ihren Mitarbeitern für relativ wenig Geld relativ sehr gutes Essen anbieten in einer sehr großen Auswahl. Und wirklich, also die machen so, wie du sagst, die so wollen, dass die Leute das auch leben und dort leben und auch diesen Spirit so.
Aber Essen finde ich so oder so, ehrlich
und gesagt, das ist gutes Essen,
das Mindeste, immer, weil das ist ein Gesundheitsfaktor und da sollte man sich auch drum kümmern, dass sich die Leute dann gut ernähren irgendwie.
Aber also da eben,
hat man ja indirekt auch ein Anliegen.
Bei Microsoft ist das halt echt. Das ist, du hast 5 kleine Restaurants in deinem Gebäude und kannst wirklich sagen, ach, heute habe ich aber Lust auf Pizza. Heute dann doch lieber was Thailändisches.
Die Currywurst wäre
super. Ja, oder ein Salat, also die haben alles. Vom vegan bis Fleisch, du kriegst alles. Schon gut. Also das hat mich damals bei Microsoft auch beeindruckt. Ja, Mensch.
Mensch, so ist es.
So ist es. Und schauen wir mal, wo es hingeht. Also ja, das ist auf jeden Fall ein spannendes Feld.
Wird sich bestimmt noch vieles tun.
Garantiert.
Was wir auch noch erleben werden.
Ja, Mensch, jetzt haben wir ein Thema nochmal zum Abschluss, was wir auch schon mal aufgegriffen haben.
Da geht es auch um die Zukunft.
Da geht es auch um die Zukunft, weil ich jetzt hier gerade in der Bücherregal vor mir schaue. Es geht um die Herzmalerei.
Genau.
Den Roman.
Ja.
Du hast ihn durch.
Ja. Ich habe ihn im Urlaub schon fertig gelesen am Strand, habe es quasi verschlungen, muss ich wirklich sagen.
Echt?
Cool. Ja, also ich fand es wirklich super, das Buch. Also ein großes Lob an die liebe Silvia und ihren Mann. Einfach eben dieses Zukunftsthema und Entwicklungen, die da drin aufgegriffen werden in dem Buch, die sind irgendwie, so wie sie sie beschreiben und sie sich vorstellen, sind sie einerseits irgendwie faszinierend. Und bringen natürlich viele Vorteile, aber sind auch wieder beängstigend, wirklich. Weil es ja zum Beispiel auch um solche Systembabys geht, die man sich da eben
aus so gestalten Tat,
kann,
und
so gestalten kann, wie man das will, was ja jetzt auch durch den neuen Bundesausschuss.
Oh, das finde ich aber sehr gruselig.
Genau, eben sowas. diese Tests. Ob die Krankenkasse diese Tests zum Beispiel auf Trisomie 21, also aufs Down-Syndrom und so, ob die das bezahlen sollen. Das geht ja auch irgendwo schon eben in die Richtung oder wurde als große ethische Diskussion auch aufgerollt, wie sehr sollte man oder darf man so selektieren eben, was eben halt da auch dann schon eben, wo das ganze Ethische schon komplett über Bord geworfen wurde quasi. Also diese Entwicklung und allein jetzt das zeigt halt, wie real das doch sein kann, was da in dem Buch irgendwie beschrieben wird, weil mit der fortschreitenden Technik doch so viele mehr Sachen möglich werden.
Es ist ein super relevantes Thema und ich habe ganz kurz noch eine Klammer dazu, weil du es jetzt gerade ansprichst. Ich habe mich jetzt gestern, also wenn der Podcast rauskommt, ist es schon über eine Woche fast her, aber ich habe mich gestern mit einer guten Freundin unterhalten und zwar haben wir darüber gesprochen, es gibt ja gerade, und das ist gerade auch medial sehr präsent und das wird jetzt auch noch ein paar Tage, Wochen bleiben, es gibt jetzt an der Grenze zu Deutschland, in Frankreich, also an der deutsch-französischen Grenze, gibt es ja diese Babys, die jetzt so ohne Unterarme oder teilweise ohne Handteller und teilweise ohne Finger auf die Welt kommen und sich irgendwie keiner erklären kann aktuell, an was es liegt. Warum gibt es da irgendwie so viele Fehlbildungen gerade? Und jetzt versuchen die es gerade rauszufinden, ob es jetzt ein Umweltgift ist, ob es irgendein Pflanzenschutzmittel ist, was es ja auch schon mal gab, oder ob es irgendwie Mutationen sind, was eher so ein bisschen unwahrscheinlich ist, dass es so auf so einem relativ begrenzten Gebiet dann nur auftritt, weil irgendwie so woanders gab es irgendwie die Fälle noch nicht. Also es spricht schon für irgendwas Regionales. Und da ist jetzt die mediale Diskussion auch oder die Diskussion, die da gerade rumgeht, dass man gerade ein großes Problem damit hat, was aber allerdings gefordert wird, da eine Datenbank zu erstellen und dann einfach die Fälle besser zu dokumentieren. Weil das natürlich im Umkehrschluss bedeuten kann, dass viele, und das ist ein anderes Thema, was man diskutieren kann, was man jetzt nicht hier diskutieren muss, aber dass dann viele sagen, ja, das ist ja fast wie bei den Nationalsozialisten, dass praktisch Datenbanken geführt wurden mit, in Anführungsstrichen, Behinderten. Und dass man da natürlich Tür und Tor öffnet im Sinne von einer Rassenideologie oder im Sinne einer Rassenideologie, dass solche Leute dann auch relativ schnell beseitigt werden kann, wenn man da eine Datenbank hat. Das heißt, es ist praktisch so wie in den späten 30ern, frühen 40er Jahren, dass man praktisch so eine Züchtung von Menschen oder beziehungsweise ein Ausmerzen von unwertem Leben oder sowas hat, wie es damals ja auch in der Ideologie hieß. Dass man halt sagt, ja, man weiß, XY hat diese Behinderung, ja, weg. So, also man kann praktisch, also Rassengedanken, wie wir sie vor 70, 80 Jahren hier in Deutschland hatten, kann man wieder Tür und Tor damit öffnen. Deswegen ist das gerade so eine umstrittene Diskussion. Allerdings ist das ein sehr spannendes Thema mit diesen ganzen Mutationen und Missbildungen. Jetzt nicht, um sich daran zu ergötzen, aber einfach, um sich zu überlegen, wieso passiert sowas und wo kann das passieren und warum passiert das? Also
ich bin ja, ich gespannt, fand es allein schon auch wieder beängstigend, dass ja in einer relativ neuen Studie jetzt auch oder Untersuchung festgestellt wurde, dass fast in allen Kindern irgendwie Plastikteile gefunden wurden.
Also ich glaube, es
kommt da schon viel von Umwelteinflüssen, ja, die dann irgendwelche Mutationen,
ja,
oder so in uns auslösen und die, ja, dann zu vermehrten Krankheiten etc. führen können. Also wer weiß, oder wer weiß, was du dann in der Schwangerschaft irgendwie zu dir nimmst oder in welche, auch mit den Strahlungen, das sind ja viele Sachen, die du einfach gar nicht, ja, siehst, aber die doch irgendwie da sind und die dann vielleicht irgendwie uns
krank, ja, klar, machen. Und da wird jetzt gerade eben heiß diskutiert, ob das jetzt eben wirklich Zufälle sind oder ob das da so was Menschengemachtes ist. Und ich glaube eigentlich nicht an Zufälle in dem Sinne, weil warum sollte das regional so begrenzt in so einer doch Häufigkeit dann auftreten? Aber gut, das Thema ist spannend, man kann das in den Medien verfolgen. Ich habe es irgendwie so vor ein paar Wochen mal auf der Bildschlagzeile gesehen, beim Vorbeigehen an der Straße. Dann habe ich mir gedacht, ach, das ist wieder so eine typische Bildpropaganda, Meinungsmache, Hetze und oh Gott, ihnen fällt gar nichts mehr ein. Aber das ist schon auch ein relevantes Thema für andere Medien mittlerweile. Nachdem der erste Bildaufruf und Aufschrei verklungen ist, gibt es jetzt auch andere seriöse Medien, sage ich mal, die sich damit auseinandersetzen und wieder gucken. Und das schließt dann vielleicht auch ganz gut die Klammer zu Herzmalerei und, genau, dieser Zukunft. Denkst du, wird es einen Nachfolgeroman geben? Buchtipp? Oder ist es offen am Ende? Oder ist es so abgeschlossen, dass man sagt, nee, das weiß man nicht?
Ja, es ist schon nochmal ein echt interessanter Twist am Ende, der nochmal neugierig machen würde auf einen zweiten Teil. Aber andererseits würde... Also irgendwo ist es dann doch schon wieder so logisch in sich abgeschlossen, dass ich nicht weiß, was aber da noch erzählt werden würde.
Es hätte Twilight und Harry Potter Potenzial dann doch irgendwie. Also es könnte 6, 7 oder 4 oder 3 oder wie auch immer viele Romane geben.
Hm? Mit guten weiteren Ideen vielleicht schon.
Ja, gut.
Aber es ist auf jeden Fall, also die Charaktere sind super sympathisch. Es ist interessant, weil immer aus zwei verschiedenen Perspektiven geschrieben wird. Eben auch einmal aus einer Ich- und einmal aus einer Er-Perspektive. Mhm. Und genau, einfach diese ganzen Technologien und so, ist echt sehr interessant und manche hätte man auch gerne so, da gibt es ja so Roboter-Hologramm-Butler, die dir da auf Knopfdruck alles rauslassen, was du ihnen bestellst und ist super praktisch. Also das hätte bestimmt jeder gerne und ja, auch so ist ein bisschen so quasi ein Kriminalfall dabei. Hätte ich mir zwar vielleicht gewünscht, dass man den nochmal ein bisschen mehr ausbaut.
Ja, aber es ist natürlich schwierig, dann so viele Handlungsstränge.
Genau, aber es ist super cool und ich kann es auf jeden Fall jedem empfehlen. Es liest sich perfekt und locker und leicht und ist auch spannend und ist sympathisch und ist gut geschrieben und lege ich jedem gerne ans Herz.
Vielleicht wird es bald verfilmt, wir wissen
es nicht. Wer weiß. Wir sind gerade auf jeden Fall auf Lesungen, Tour und alles Mögliche. Also
es hätte Filmpotenzial.
Das Herzensprojekt, ja. Herzmalerei ist auf jeden Fall Ja, interessant ist auch, dass man, also Grund eben Ding, dass die Seele eben immer weiterlebt und so. Und dass man durch so eine Technologie in seine vorherigen Seelenleben gucken kann und so. Und dadurch vielleicht auch irgendwelche psychischen Probleme oder so, die Ursprünge erfinden, also herausfinden und heilen kann und so. Aber ich will jetzt auch nicht zu viel verraten. Nee. Also auf jeden Fall alle reinlesen, das ist ganz spannend.
Ich bin gespannt, ob, wenn es verfilmt wird, Veronika Ferres mitspielt.
Naja, hoffentlich ich. Nein,
spannend. Aber denkst du, gäbe es eine Veronika Ferres-Figur? Til Schweiger?
Na.
Okay.
Also,
man wird dafür neue
wären Charaktere. Sie jetzt ein bisschen zu... Leider schon zu alt, würde ich sagen. Die Protagonisten würde ich jetzt jünger einstufen.
Dann.
Es tut mir leid.
Freuen wir uns raus.
Auf die neue Schauspielgeneration.
Auf die neue Schauspielgeneration. Vielleicht dann doch
mit dir. Würde ich auch sagen. Ich werde die Silvia auf jeden Fall nochmal anhauen. Ich schließlich sperre mich jetzt hier, aber ehrlich, wirklich ehrlich.
Ja.
Nicht, ich werde nicht bezahlt oder irgendwas. Schwärme ehrlich dafür. Von dem her. Gut. Könnte sie mir auch was zurückgeben, oder?
Das ist doch super.
Das ist ehrlichen Fantum.
Das ist doch ein großes, ein gutes Schlusswort.
Genau.
Mensch.
So schnell vergeht die Zeit.
So schnell vergeht die Zeit. Jetzt haben wir noch hoffentlich Zeit für einen Songtipp.
Oh Gott, hast du denn einen?
Nein, ich habe keinen. Ich hatte ja beim letzten Mal einen, den ich bin da noch einem Post schuldig, der jetzt dann kommen wird. Aber Simone hat doch
hier. Ja, bestimmt, bestimmt.
Was haben wir denn?
Das muss ich erst jetzt noch raussuchen. Das weiß ich nicht mehr. Ist dann letzte Woche irgendwie nach der Folge mit der Dani doch irgendwie noch einer eingefallen, aber den habe ich natürlich jetzt schon wieder vergessen.
Ja, aber so ist es ja mit Songs dann, dass man.
Ich höre ja immer nur.
Du hörst
Kinderkram.
Du hörst ja immer nur Kinderhörspiele. Ach Mensch, Bibi und Tina, ach toll.
Oh ja, das ist so entspannend. Damit kann man sich so berieseln lassen. Weil oft ist es einem vielleicht irgendwie zu leise in der Wohnung, so alleine. Und dann lässt man sich irgendwie gern berieseln.
Und dann kommen Bibi und Tina ins Spiel.
Ja, genau. Aber
ja, das
fällt da jetzt irgendwie wirklich nichts ein. Flo, jetzt musst du noch mal irgendwas anderes erzählen.
Nö, wir können ja auch einfach sagen, der Songtipp diese Woche ist eine Überraschung.
Das wäre auch mal interessant. Wer weiß, wer weiß.
Ja, ich bin da nicht am Puls der Zeit. Ich habe ja nichts Neues, weil dann hätte ich ja wahrscheinlich wieder nur irgendwelche alten Sachen. Aber
ist doch gut. Die alten guten Dinge.
Was sind denn die alten guten Dinge? Was ist denn hier so? Hier.
Ja.
Sommer ist aus. Was gibt es da für Songs?
Ich kenne nur die Sommer feiern.
Ach so.
Quasi. Hot Summer von, wie hießen die nochmal? Monrose.
Das kennst du noch. Mensch, aber ja, hier, was ist mit was ganz Melancholischem?
Nee, wir sind doch lustig drauf, Flo.
Ich hätte jetzt
ein Melancholisches. Ja, komm, bevor wir jetzt hier weiter
verzweifelt
irgendwas suchen, was mir jetzt gerade irgendwie entfallen ist.
Ja, komm, dann hau ich jetzt eine raus. Komm.
Ja, raus.
Mittlerweile schon sehr lange zurückliegend, aber immer noch eine sehr bekannte Band und auch immer noch eine sehr erfolgreiche Band. Und ich glaube, sie haben wahrscheinlich in der Zwischenzeit, seit ich sie nicht mehr verfolge, 500 neue Alben veröffentlicht, aber eines der besten und ich glaube das beste, Green Day hier. Wake Me Up When September Ends.
Mensch,
und jetzt ist gleich Oktober.
Ja.
Das nehmen wir jetzt mit auf die Playliste und auf unseren...
Trotzdem Monrose auch noch.
Hot Monrose Summer. Vielleicht auch, aber hier Melancholie und Green Day und es ist das fantastische Album American Idiot. Großartig, das war noch weit vor Donald Trump, das war noch zu W. Bush Zeiten, ist das glaube ich rausgekommen, 2002 müsste das gewesen sein.
Aber die Idiotenlinie, die reißt nicht ab.
Die Idiotenlinie beim US-Präsidenten reißt nicht ab, aber hier American Idiot, Green Day und dann Wake Me Up When September Ends, großartiger Song. Sehr viel Melancholie.
Und dann zum Ende September gibt es ja dann wieder eine neue Folge.
Es ist Ende September quasi. Heute ist der 23. Wenn diese Folge rauskommt, ist der 27. Und dann.
Das ist unser Weckruf zum
Wake me
zum
up.
Feierabend und
genau.
zum kommenden
und,
Wochenende.
Wir können aber über Monrose können wir schon auch noch diskutieren. Die können wir schon auch noch mit aufnehmen.
Ja, komm. Dann haben wir jetzt nochmal so diesen Gegensatz.
Dann haben wir was Melancholisches.
Heiße Sommer und dann dieser Herbst. Die Herbstmelancholie.
Ja, sehr gut.
Hab ja schon den ersten Lebkuchen heute gegessen, von dem her.
Ja, es ist ja auch schon seit Mitte August wieder im Geschäft.
Ja, ja. Ich bin ja quasi schon spät dran.
Bist du quasi schon spät dran. So.
Damit sagen wir Tschüss.
Damit sagen wir Tschüss.
Und bis zum nächsten Mal.
Und bis zum nächsten Mal.
Bye.
Wir haben Feierabend. Bis bald.
Ciao, ihr Lieben.
Wir am Feierabend. Der Podcast.